Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sendung am Samstag, dem 28. Dezember. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Über Desinformation haben wir in den vergangenen Wochen viel berichtet. In der heutigen halben Stunde begeben wir uns dennoch gewissermaßen auf eine Terra Incognita. Denn wussten Sie, dass sich Desinformation nicht nur gegen Staaten, sondern auch gegen Friedenseinsätze richten kann? Darüber, wie stark Fake News auch die Sicherheit von Peacekeepern gefährden und was die Vereinten Nationen dagegen tun, haben wir im Rahmen unseres Fakebusters Podcasts mit Monika Benkler vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze gesprochen. In der heutigen Sendung hören Sie die Folge des Podcasts in voller Länge.
Fake Busters. Der Wahrheit auf der Spur.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fake Busters, sagt Adam Linsom. In unserem Podcast sprechen wir oft über Desinformation, die gezielt Staaten, Gesellschaften und ihre Institutionen angreift. Aber wussten Sie, dass über 70% der UN-Peacekeeper berichten, bei ihren Missionen ebenfalls direkt von Desinformation betroffen zu sein? Desinformation im Umfeld von Friedensmissionen ist kein neues Phänomen, doch die Intensität hat auch hier in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Welche Folgen hat das für die Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort? Wie bereiten sich Friedensmissionen auf Angriffe im Informationsraum vor? Und was können sie in akuten Fällen tun, um den Schaden zu begrenzen? Darüber sprechen wir diesmal mit Monika Benkler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für internationale Friedenseinsätze, kurz CIF. Das CIF ist eine der zentralen deutschen Institutionen für zivile Krisenprävention und Friedenskonsolidierung und vereint Training, Personalentsendung, Analyse und politische Beratung unter einem Dach. Monika Benkler ist seit 2002 beim CIF tätig und arbeitet seit 2024 im neu gegründeten Team Policy Partnerships and Innovation an innovativen Strategien gegen Desinformation. Welche Kanäle sind aus der Perspektive der UN-Peacekeeper oft gefährlicher als Social-Media-Plattformen? Und wie kann man seine eigenen Schwachstellen gegenüber Desinformation besser erkennen und schützen? Antworten darauf und mehr hören Sie nun im Interview mit Monika Benkler. Monika Benkler, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für internationale Friedenseinsätze, CIF in Berlin. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Benkler, wir betreten gewissermaßen eine Terra Incognita für viele Hörer, denn über die Gefahr von Missinformation, Desinformation, Malinformation und Hassrede, also MDMH, wird dieser Tage ja immer mehr gesprochen. Allerdings, so mein Eindruck, vor allem im Kontext des russischen Hybridkriegs gegen Europa und den Westen oder in den EU-Beitrittskandidaten wie Moldau oder Georgien. Das Wissen darüber, dass MDMH-Kampagnen auch eine große Belastung für Friedensmissionen sein können, ist hingegen weit weniger verbreitet. Können Sie etwas mehr zur Skala des Problems in diesem Kontext sagen?
Ja, gerne. Nun, Desinformation ist für Friedenseinsätze grundsätzlich kein neues Phänomen, mit dem sie umgehen müssen. Schon in der Vergangenheit waren sie selbst Zielscheibe oder agierten in Einsatzumfeldern, in denen Desinformation konfliktverschärfend wirkte. Das Problem hat sich in den vergangenen Jahren jedoch verstärkt. In einer aktuellen internen Umfrage der Vereinten Nationen haben über 70% der UN-Peacekeeper angegeben, in ihrer Arbeit und auch Sicherheit durch Desinformation beeinträchtigt zu sein. Und eine weitere Zahl unterstreicht die Entwicklung in Afrika, in der ja die umfangreichsten UN-Einsätze agieren, hat sich die Zahl der Desinformationskampagnen in den vergangenen 2 Jahren von 50 auf 189 fast vervierfacht. 60% davon gehen von externen staatlichen Akteuren aus, mit Russland an der Spitze. Nun ist das Vorkommen in einzelnen Einsatzländern unterschiedlich stark ausgeprägt, wie sich auch Akteure, Verbreitungswege und natürlich die Inhalte unterscheiden.
Können Sie ein Beispiel nennen, in dem diesen Formationen die Vertrauensbasis seiner Mission erschüttert hat oder wenigstens beeinträchtigt hat in der letzten Zeit?
Ja, also Beispiele für stark betroffene Einsätze sind die großen UN-Missionen in Afrika, also in der Demokratischen Republik Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik oder auch in der jüngst geschlossenen Mission in Mali. Ein prominentes Beispiel ist hier MONUSCO in der Demokratischen Republik Kongo. Hier wurde die Mission beschuldigt, Waffen an Milizen zu verkaufen und an der illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen beteiligt zu sein, was natürlich ihre Legitimität und vor allem auch die Unparteilichkeit, die ja ein zentrales Prinzip von UN-Friedenseinsätzen ist, in Frage gestellt hat. Betroffen sind aber auch Einsätze anderer Organisationen wie der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ja auch ein wichtiger Akteur in dem Feld mit aktuell 23 zivilen und militärischen Missionen. Und ein Beispiel ist hier die EU-Mission in Armenien, EUMA, die im vergangenen Jahr etabliert wurde und seit dem Moment ihrer Arbeitsaufnahme mit Desinformation externer Akteure zu tun hatte. Wir hatten kürzlich den Missionsleiter in Berlin zu Gast, der uns berichtete, dass also keine Woche vergehe ohne entsprechende Angriffe über soziale Medien.
Und die Narrative, sind die immer ähnlich oder verschieden angepasst an die verschiedenen geografischen Lagen? Wie sieht das aus? Sie haben gesagt, in einer der Missionen wurden die Teilnehmer beschuldigt, Waffen verbreitet zu haben.
Ja, also natürlich sind die Narrative sehr kontextabhängig. Also je nach Einsatzland sehen wir ja auch nicht nur externe Akteure, sondern natürlich auch interne Akteure, die sich mit Desinformation gegen Friedenseinsätze wenden. Aber häufig geht es schon um Falschinformationen über das Mandat, über die Aktivitäten der Missionen, wobei, wie gesagt, es immer sehr kontextspezifisch ist.
Das Ziel ist ja immer natürlich, das Vertrauen zu untergraben. Das stellt natürlich, so stelle ich es mir jedenfalls vor, ein Sicherheitsrisiko für das Personal vor Ort dar und auch für die Zivilisten, die geschützt werden sollen.
Ja, natürlich. Also die Auswirkungen, mit denen Friedenseinsätze kämpfen, sind häufig dieselben. Also wie Sie schon sagten, die Handlungsfähigkeit wird in Frage gestellt, die Unparteilichkeit, den Einsätzen wird das Vertrauen der Bevölkerung entzogen, was es natürlich auch wieder schwierig macht, Informationen zu erhalten. Und ein sehr wichtiger Bereich ist eben auch die Sicherheit von Einsatzkräften. Es wird auch in Kampagnen zu Gewalt gegen Missionen aufgerufen. Und wir sehen also Angriffe in Form von Steinwürfen, Barrikaden, Stürmen von Missionsbüros und Lagern. Und im schlimmsten Fall gibt es natürlich Opfer unter den Peacekeepern. Aber bei Desinformation geht es nicht immer nur um den Friedenseinsatz, der Zielscheibe ist. Also Desinformation ist auch im Einsatzumfeld von Friedenseinsätzen zu beobachten und kann bestehende Spaltungen in einer Gesellschaft verschärfen, Konflikte anheizen und eben im schlimmsten Fall Gewalt auslösen, was natürlich dann auch wieder die Arbeit der Einsätze erschwert.
Sie haben gesagt, die Zahl der Desinformationskampagnen hat sich vervielfacht in den letzten 2 Jahren. Welche Rolle spielen dabei, das ist ja auch einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte, neue Technologien und vor allem die großen Internetplattformen? Und wie haben sich die Strategien auch verändert in der letzten Zeit, wenn es um Desinformationskampagnen geht, durch diese Technologien?
Nun, der rasante technologische Fortschritt hat es den Akteuren natürlich ermöglicht, den Informationsrahmen verstärkt zur Einflussnahme zu nutzen. Die digitalen Taktiken, Techniken entwickeln sich ständig fort. Also ein Stichwort ist hier natürlich auch künstliche Intelligenz, insbesondere generative künstliche Intelligenz, von der angenommen wird, dass sie sich zu einem Game Changer entwickeln wird. Also diese Techniken entwickeln sich ständig fort und für Friedenseinsätze ist es natürlich zentral, hier Schritt zu halten und dieses Feld intensiv zu beobachten, um vor allem eben nicht überrascht zu werden.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vorsicht ist ja bekanntlich besser als Nachsicht. Wir wissen ja, dass die Gefahr besteht. In diesem Sinne, wie bereiten sich denn Friedensmissionen eigentlich heute konkret darauf vor, solchen Kampagnen entgegenzuwirken, noch bevor sie Ziel von Desinformationskampagnen werden? Was kann man tun und was tut man, um das Informationsökosystem im Vorfeld der Mission zu stärken und Falschmeldungen damit weniger Raum zu geben, sich auszubreiten und das gesellschaftliche Klima zu vergiften?
Ja, also ich denke, die Vorbereitung ist tatsächlich der, oder sagen wir, ein sehr zentraler Punkt, um dem Thema zu begegnen. In internationalen Organisationen hat das Bewusstsein für die negativen Folgen von Desinformation in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Und um dem Problem zu begegnen, bauen sie ihre Kapazitäten in den Hauptquartieren, aber auch in den Einsätzen vor Ort aus. Die Ansätze ähneln sich. In der Vorbereitung gibt es vor allem zwei große Bereiche. Der erste ist es, das Informationsumfeld gut zu kennen, es kontinuierlich zu beobachten und zu analysieren. Das heißt, Fragen, die sich hier stellen, sind zum Beispiel, welche Medien gibt es, print und digital, welche werden bevorzugt von der Bevölkerung genutzt, wie kommunizieren zentrale Konfliktakteure, aber dann auch spezifischer, welche Akteure sind in Desinformation involviert, wie gehen sie vor, welche Inhalte werden verbreitet. Also die Akteure und ihre Ziele zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig. Nur dann kann man auch entsprechend gegensteuern. Im digitalen Bereich kommen für diese Beobachtung und Analyse mittlerweile moderne Tools zur Social-Media-Analyse zum Einsatz. Und im analogen Bereich muss man natürlich das Ohr nah an den Gemeinschaften haben, mit denen man auch zusammenarbeitet. Herausforderungen sind hier unter anderem geschlossene Gruppen, WhatsApp-Gruppen, zu denen man schwierig Zugang bekommt, oder auch Radioprogramme in lokalen Sprachen. Das heißt also, dieser erste wichtige Bereich ist eben das Informationsumfeld zu kennen. Ein zweiter wichtiger Bereich in der Vorbereitung ist der Resilienzaufbau, also die Stärkung der eigenen Widerstandsfähigkeit, aber auch die Widerstandsfähigkeit von Einsatzländern. Das hat jede Menge Facetten. Also wenn wir uns zunächst Einsätze ansehen, muss man natürlich in einem ersten Schritt die eigenen Verwundbarkeiten analysieren und kennen. Die können zum einen technischer Natur sein, Stichwort Cyberraum. Erforderlich ist folglich eine regelmäßige Bewertung der IT- und Kommunikationssysteme in den Missionen. Zum anderen muss man sich aber auch bewusst machen, dass Desinformation in der Regel bestehende Narrative, Spannungen, Spaltungen in Gesellschaften ausnutzt und von Akteuren zunehmend strategisch eingesetzt wird. Häufig werden sogenannte Windows of Risk, wie Wahlen, wie wichtige Meetings im Zusammenhang mit Friedensprozessen oder auch Mandatsverlängerungen, für gezielte Kampagnen gegen Einsätze genutzt. Wichtig ist daher vor allem präventiv, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen. Und hier geht es vor allem darum, den Informationsraum mit verlässlichen Informationen zu, ich sag mal in Anführungszeichen, besetzen und positive Narrative über die eigenen Aufgaben, Ziele, die eigene Rolle etc. zu setzen. Letztendlich geht es immer darum, das Vertrauen der Zielgruppen zu gewinnen, was grundsätzlich kein neuer Ansatz von Friedenseinsätzen ist. Aber im Zusammenhang mit Desinformation hat dieses Winning Hearts and Minds noch einmal an Bedeutung gewonnen.
Am besten ist es mal am Beispiel festzumachen, wie solche Prävention aussehen kann. Gibt es ein Beispiel aus letzter Zeit, die Sie nennen können, oder wenigstens gewisse Teile der Strategien, die benutzt wurden, um eben durch proaktive Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen die Wirkung von Desinformationskampagnen im Keim zu ersticken?
Nun, wir haben eine Mission, eine sehr neue Mission in der Republik Moldau, die sich ganz explizit mit Resilienzaufbau befasst. Allerdings sind ihr Fokus staatliche Institutionen. Also ihre Aufgabe ist es, die Resilienz des moldauischen Sicherheitssektors in den Bereichen Krisenmanagement und hybride Bedrohungen zu unterstützen. In dem Zusammenhang hat die Mission auch letztendlich die Etablierung eines Center for Strategic Communications and Combating Disinformation, abgekürzt das STRATCOM Center, unterstützt. Und dieses Center ist auch sehr aktiv dabei, ich sag mal, die Resilienz der Gesellschaft zu stärken. Also sie hat einen National Informational Resilience Index entwickelt, um eben zu sehen, wie die Gesellschaft in dem Feld verfasst ist. Und sie etabliert auch verschiedene Aktivitäten in Kooperation mit Partnern, um diese Resilienz zu stärken.
Aus Ihrer Sicht ist das, was derzeit an Prävention passiert in Friedensmissionen, vielleicht auch generell schon ausreichend oder geht in die richtige Richtung? Wenn nicht, wo würden Sie den größten Nachholbedarf sehen?
Nun, ich denke, dass die internationalen Organisationen, also von denen sprechen wir ja heute, hier schon, sage ich mal, sehr große Anstrengungen unternehmen oder unternommen haben in den vergangenen Jahren, um sich hier gut aufzustellen. Aber Herausforderungen sind natürlich weiterhin der technologische Fortschritt, mit dem man Schritt halten muss. Wichtig ist es auch, dass man zu einem Whole of Mission Approach kommt, also dass man das Ganze nicht nur als ein Thema der strategischen Kommunikation sieht, sondern dass letztendlich alle Missionskomponenten hier eine wichtige Rolle spielen. Und ja, ich denke, wichtig ist vor allem auch eben die entsprechenden modernen Tools zur Verfügung zu haben, um hier entgegenwirken zu können.
Ja, so oder so, alle Kampagnen wird man im Vorfeld wohl nicht entschärfen können. Wie reagieren Friedensmissionen konkret in einer Akutsituation, um ihre Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen und die Sicherheit auch der Zivilbevölkerung und der Peacekeeper zu gewährleisten? Gibt es da spezielle Ansätze, die entwickelt worden sind in den letzten Jahren und auch sich gut profiliert haben?
Ja, also nun, ich denke, dass sich die Ansätze hier nicht sehr von anderen Organisationen unterscheiden. Eine Reaktion ist ja immer das, was man sich im Grunde genommen nicht wünscht, denn in dem Fall hat Desinformation ja schon die Gesellschaft erreicht und konnte ihre Wirkung entfalten. Aber als Reaktion auf Vorfälle können verschiedene Maßnahmen zum Einsatz kommen, etwa das sogenannte Debunking, das man eben auch aus anderen Zusammenhängen kennt, also die Richtig- und Klarstellung einer Situation und Erklärung der Sachlage anhand überprüfbarer Fakten. Dann können Sie auch eine Counter-Messaging-Kampagne fahren im Rahmen strategischer Kommunikation oder natürlich auch mit Plattformen in der Content-Moderation zusammenarbeiten. Grundsätzlich können und sollen Friedenseinsätze aber nicht auf jedes Stück Desinformation reagieren, denn eine Reaktion kann natürlich auch mögliche unerwünschte Wirkungen mit sich bringen. Eine Debunking-Maßnahme zum Beispiel kann die Verbreitung von schädlichen Informationen noch erhöhen. Daher sollte man im Vorfeld immer prüfen, wie hoch das Ausmaß letztendlich der Verbreitung ist. Und wenn sich also eine hohe Reichweite abzeichnet und Schaden anbaut, sollte natürlich gehandelt werden.
Ja, manchmal ist es so, dass vor allem die Desinformation im Kopf hängen bleibt und der Zweifel sät und dann niemand die Korrektur liest. Nicht? Das ist ja das große Problem bei der Bekämpfung von Desinformation. Der technologische Wandel schreitet rasch voran, das haben wir bereits erwähnt. Noch vor kurzem waren große Internetplattformen das größte Problem und die fehlende Moderation. Nun ist eben künstliche Intelligenz in aller Munde. Auch in Bezug auf Desinformation, denn Deepfakes geben böswilligen Akteuren ganz neue Möglichkeiten der Einflussnahme. Andererseits versuchen aber auch Wissenschaftler KI in die Erkennung, Eindämmung oder gar Prävention von Desinformationskampagnen einzuspannen. Was bedeutet die Entwicklung von künstlicher Intelligenz aus Ihrer Sicht für den Kampf gegen Desinformation? Eher eine Chance oder eine Gefahr oder beides?
Ja, nun, künstliche Intelligenz und vor allem jetzt die Subkategorie generative künstliche Intelligenz könnte natürlich schon eine neue Ära der Desinformation einleiten. Der aktuelle Global Risks Report 2024 des World Economic Forum beschreibt Desinformation als das größte Risiko in den kommenden 2 Jahren und sieht dabei als entscheidenden Faktor die jüngsten Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Und gerade die generative KI ermöglicht es, eben mit wenigen Eingaben Tausende von Tweets zu produzieren, die dann von Bots massenhaft verteilt werden. Sie erleichtert aber auch die Herstellung von falschen Fotos, Videos und Tonaufnahmen. Und wie Sie schon sagten, es ist grundsätzlich nicht ganz neu, aber zum einen muten die falschen Inhalte immer realistischer an und zum anderen reicht heute oft schon eine App auf dem Handy zur Herstellung. Also die Schwelle ist damit deutlich niedriger geworden. Ob generative KI tatsächlich ein Gamechanger wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall stärkt sie die Fähigkeiten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, ausgefeilte Desinformation in großem Maßstab und zu geringen Kosten einzusetzen. Also es ist auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko. Auf der anderen Seite wachsen mit dem technologischen Fortschritt mit KI natürlich auch die Möglichkeiten, Desinformation aufzuspüren, wobei sie hier natürlich auch wieder, sage ich mal, die Tools brauchen und auch das Personal, also insgesamt die Ressourcen, um hier das tatsächlich auch gewinnbringend verwenden zu können.
Zusammenfassend, was würden Sie den Hörern am liebsten mit auf den Weg geben im Kontext von Friedensvisionen? Wir haben ja bereits gesagt, das ist ein Thema, über das viel weniger bekannt ist. Welche Botschaft wäre für Sie als Schlusspunkt wichtig im Kontext unseres Gesprächs über Desinformation, im Kontext von Friedensmissionen?
Ja, also ich denke, wenn wir mal ein bisschen von Friedenseinsätzen abziehen, denke ich, geht es wirklich vor allem darum, dass sich jeder klar macht, dass er eine wichtige Rolle spielen kann, um Desinformation entgegenzuwirken, indem er eben Informationen prüft, die er weitergibt, indem er seine eigene Media Literacy überprüft, indem er seine eigenen Verwundbarkeiten checkt. Und ich denke, jeder ist eben ein Kommunikator und wir sollten vielleicht auch dahin kommen, nicht nur, was natürlich sehr wichtig ist, die Gefahren von Desinformation zu beschreiben, sondern uns alle auch nochmal deutlich machen, wie wichtig ein sauberer Informationsraum ist, in dem wir gut informiert sind und fundierte Entscheidungen treffen können.
Da gibt es einen Punkt, bei dem ich nachhaken wollen würde, wenn es für Sie okay ist. Sie haben über Verwundbarkeit gesprochen. Das sagt sich einfach, ist aber gar nicht so leicht. Eigentlich sind wir sehr immun dagegen, unsere eigene Verwundbarkeit zu sehen. Das sind ja unsere blinden Flecken sozusagen in unserem Sichtfeld. Gibt es irgendeinen Tipp aus Ihrer Arbeit, den Sie mitgeben könnten für diejenigen, die das wirklich ernst nehmen wollen würden und ihre Verwundbarkeit checken?
Ja, da habe ich natürlich ein paar Tipps auf Lager. Also zum einen ist es wichtig, ganz praktisch die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken zu überprüfen und zum Beispiel Einstellungen anzupassen. Also je weniger man über sich selbst preisgibt, desto weniger macht man sich auch angreifbar. Zum anderen sollte man seine eigene Medienkompetenz testen. Auch hier gibt es verschiedene Tools. Die EU hat zum Beispiel eine Website, auf der man hier einen Test durchlaufen kann. Und gut, wenn man dann gesehen hat, dass man hier vielleicht noch nicht ganz so fit ist, gibt es eben auch Ressourcen, um eventuelle Schwachstellen zu beheben. Und ein wichtiger Punkt ist für mich auch die eigene Voreingenommenheit zu überprüfen, denn wir alle neigen natürlich dazu, Informationen so zu lesen, dass sie unseren Glauben und unsere Überzeugungen bestätigen, die wir bereits haben. Also angesichts der Flut von Informationen, denen wir täglich begegnen, kann man hier schnell Gefahr laufen, diese unkritisch zu konsumieren. Und ja, natürlich, ein vierter Bereich ist es eben auch, die private IT abzusichern, damit schädliche Akteure hier keinen Zutritt bekommen.
Ja, jetzt haben wir eine ausführliche To-Do-Liste nach unserem Gespräch. Wir werden auch verlinken zu der Internetseite. Da werde ich mich noch bei Ihnen melden, wenn Sie die finden, über die Medienkompetenz.
Ja, sehr gerne.
Wo man das nochmal nachprüfen kann. Und ansonsten vielen Dank für das Gespräch. Unser Gast war Monika Benkler, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für internationale Friedenseinsätze CIF in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Fakebusters Podcast aus Warschau. Wie gut können Sie selbst Falschnachrichten von glaubwürdigen Informationen unterscheiden? Die in der Folge erwähnten Links finden Sie in der Beschreibung der Podcast-Folge auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl und alle Folgen des Podcasts unter fakebusters.de/polskieradio.pl.
Fakebusters, der Wahrheit auf der Spur.
Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Auf Wiederhören, sagt aus der polnischen Hauptstadt Adam Linsa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
на кранець сьогодні муж. На кранець сьогодні зуж. Przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz spuściej w kredensie, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór, odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz spuściej w kredensie, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.